Ich sitze zu Hause. Kann man mich hören? Aber ich höre das Mikro, ne? Doch? Wunderbar. Also, ich sitze zu Hause in meinem Büro an meinem PC und rufe die Seite des Abfallwirtschaftsbetriebes Bad Kreuznach auf. Habt ihr anscheinend auch schon mal gemacht. Wertstoffhof Bad Sobernheim. In der Nähe wohne ich nämlich. Ja, es wurde Zeit, mal wieder einiges auf die Müllkippe, so haben wir früher gesagt, zu bringen. Da steht die alte Couch, die weg muss. Da ist eine Matratze, die schon seit ewigen Zeiten vor einem Regal lehnt und man nicht mehr dahinter an die Sachen kommt. Da liegt einiges Altmetall auf meiner Werkbank, stört mich beim Arbeiten. Und wenn ich in den Garten gehe, liegt da auch noch jede Menge Hecken- und Gehölzrückschnitt, was sich nicht mehr verkleinern ließ und auch abgefahren werden muss. Ein paar Klicks und ich habe den Termin beim Abfallwirtschaftsbetrieb und meine Frau und ich laden unseren kleinen Anhänger voll. Der ist auch dann voll. Machen ein grünes Netz drüber, dass nichts runterfällt und fahren alles auf den Wertstoffhof. Ich kenne mich da aus, trotzdem kriege ich jedes Mal gesagt, was ich wo an welcher Stelle abzuladen habe. Aber wenn ich das gemacht habe und den Anhänger ausgefegt habe und wir wieder zu Hause sind, dann stellt sich ein richtig glückliches, befreiendes Gefühl ein. Schön, dass der Müll, der ganze Kram weg ist. Er ist mir doch schon vorher so auf den Keks gegangen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, mich davon zu trennen. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch, wieder zu Hause zu sein. Man kann sich wieder bewegen, man kann wieder überall hin. Die Dinge, die man nicht mehr haben wollte, sie sind einfach weg, die sind weg. Ich kann nicht mehr hinfahren und sie mir auf dem Wertstoffhof wiederholen. Ein sehr schönes, befreiendes Gefühl ist es, den Müll losgeworden zu sein. Es gibt nicht nur Hausmüll, es gibt auch noch anderen Müll. Davon werden wir in der Predigt noch hören. Ein Satz zu mir. Ich wohne in Bad Sobernheim, bin der Udo Gräßförder. Habe mal vor Urzeiten Sozialarbeit studiert und später die Ausbildung zum Diakon gemacht. Und in der Kreuznacher Diakonie war ich tätig in der Arbeit für Menschen mit Behinderungen. Jetzt darf ich seit ein paar Jahren in Rente sein. Bibelabschnitte, die haben oft Überschriften. Bei unserem heutigen Text lautet sie in einer neuzeitlichen Übersetzung Fish and Chips. Fish and Chips. Ne, hat was. Zu welchem Ereignis in der Bibel, frage ich euch, könnte denn dieser Text passen? Fish and Chips. Fisch? Braucht man nicht übersetzen, Chips ist auch geläufig, es sind Brotchips gemeint. Habt ihr eine Idee? Gute Idee. Five breads and two fishes. Noch eine Idee? Ja, dann seid mal gespannt. Die Speisung der 5000 ist es nicht. Jesus erscheint seinen Jüngern am See Genezareth oder Meer Tiberias, das wird synonym verwandt. nach Johannes 21, Vers 9. Als die Jünger nach dem Fang an Land gingen, sahen sie am Ufer ein Kohlenfeuer am Boden und darauf Fisch und Brot. Johannes 21 muss ja schon irgendwie darauf hinweisen, ist am Ende des Lebens Jesu. Den Jüngern begegnet hier quasi ein Déjà-vu-Erlebnis. Hatte sie Jesus nicht früher schon mal beauftragt, noch einmal herauszufahren, um zu fischen? Und jetzt war es wieder so gewesen, Jesus hatte sie rausgeschickt zu fischen und wieder haben sie einen ganz tollen Fischerfolg eingefahren. Anscheinend scheint auch einer die Fische gezählt zu haben, es sollen genau 153 Stück gewesen sein. Vielleicht waren es auch 156, wurscht. Ein zum Bersten gefülltes Netz. Die Jünger spüren die Bekanntheit, die Vertrautheit, aber keiner traut es sich auszusprechen, obwohl es alle von ihnen wussten. Es ist ihr verstorbener Herr Jesus, der sie wieder rausgeschickt hatte und der Brot und Fisch am Feuer hatte. Was heißt hier verstorbener Herr? Sie hatten ihn ja schon zweimal seit Ostern gesehen. Einmal ohne Thomas und einmal mit Thomas. Also kein verstorbener Herr, sondern ein lebendiger Herr, aber auch irgendwie ein anderer Herr. Es macht sie ehrfürchtig schüchtern, weil sich so ganz neue Dimensionen abzeichnen, die sie nicht einordnen können. Nur einen nicht, Petrus. Der springt ins Wasser. Der wollte schneller als die Boote an Land sein. Aber hätte nicht gerade Petrus sich verdrücken müssen? Er, der ewig stark wollende Herr, nicht Herr, Held, der ewig stark sein wollende Held, der seinen Herrn dann später strikt verleugnet hat, mit dem Satz, ich kenne ihn nicht. Wie sollte er überhaupt Jesus unter die Augen treten können? In diese spannungsvolle Situation möchte ich mich mit euch begeben und zuerst auf den Predigttext in Johannes 21, die Verse 15 bis 19 hören. Ihr werdet ihn auch dort sehen. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. In dieser Begegnung geht es nicht um Fish and Chips, sondern um den eindrucksvollen, denkwürdigen Rahmen, die für die Kulisse für die Botschaft, die Jesus absetzt. Es geht um das Gestern des Petrus, das Heute des Petrus und das Morgen des Petrus und insbesondere darum, wie Jesus mit ihm umgeht. Und dabei dürfen wir uns jetzt immer parallel zu Petrus denken und unser Leben mal parallel zu ihm einordnen und uns durch Jesus fragen lassen und beschenken lassen, wie Jesus mit Petrus umgegangen ist und wie er vielleicht und wohl sicher auch mit uns umgehen wird. Dazu möchte ich euch ermuntern. Ich habe die Predigt daher betitelt von gestern bis morgen. Das Gestern beleuchtet meine Vergangenheit, das Heute meine jetzige Situation und das Morgen die mir noch verborgene Zukunft. Aus der Vergangenheit des Petrus erinnern wir intensiv den leidenschaftlichen, risikobereiten Heißsporn, der für Jesus alle Bäume ausreißt und mit ihm durch alle Niederlagen gehen will. Vollmundig, aufrichtig, für seinen Herrn brennend. Er fuhr noch mal raus fischen gegen jede fachmännische Erfahrung. Er ist es, der bekennt: Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heiland Gottes. Er ist es, der Jesus Beistand in allen Lebenslagen zusagt. Er ist es, der Jesus verteidigt und einem Soldaten das Ohr abschlägt. Ein Mann, den man gebrauchen kann, der aber anscheinend noch lernen muss. Er hatte bereits einiges gelernt, aber noch nicht genug, als er übers Wasser lief und merkte, auf was er sich eingelassen hatte und ihn prompt dann der Mut verließ, ging er unter. Nur die ausgestreckte Hand Jesu bewahrte ihn vor dem Untergang. Und kurze Zeit, nachdem er Malchus das Ohr abgeschlagen hatte, das war der römische Soldat, hat er in aller Deutlichkeit vor einer Frau, deren Rede zur damaligen Zeit wenig galt, vor einer Frau und nicht erst vor einem Gericht, Jesus eindringlich verleugnet. Ich kenne diesen Mann nicht. Nein, diesen Mann kenne ich nicht. Und der Hahn krähte dreimal. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sich selber nicht mehr in die Augen schauen konnte. War sein Verhalten nicht genauso schlimm wie das des Judas, der ihn verraten hatte? Wo war der Unterschied? Er war auch ein Verräter geworden. Er ist da hineingerutscht. Er wollte es wohl gar nicht. Aber in seiner Angst um sich selber hat er Jesus fallen lassen. Judas hat sich umgebracht. Was sollte er tun? Er hing doch an Jesus, nach wie vor. Aber konnte er ihm noch einmal unter die Augen treten, so tête à tête, so mit richtigem Blickkontakt? Würde Jesu Blick ihn nicht verachten müssen? Aber er hing noch an diesem Jesus. Ansonsten kann ich mir nicht so recht erklären, wieso er aus dem Boot gesprungen ist, um schneller an Land zu kommen. Hätte er sich nicht eher verdrücken müssen in die dunkelste Stelle des Bootes, in der Hoffnung, dass Jesus ihn nicht sieht? Unsinn. Jesus sieht ihn sowieso. Wie beängstigend der Moment, wo Jesus sagen könnte: Petrus, mein Lieber, komm mal her. Wie das schon klingt. Ich muss mit dir mal ein ernstes Wörtchen reden. Mein Herz wäre bis in die Schuhe gerutscht, noch weiter als in die Hose. In der Erwartung einer donnernden Strafpredigt und Zurechtweisung mit dem möglichen, ja wahrscheinlich sogar wahrscheinlichen Ergebnis, dass Jesus mich nie mehr sehen will. Und es kommt zu diesem Zwiegespräch, dem Petrus nicht ausweichen kann. Was wird jetzt auf ihn herunterprasseln? Was werden Jesu erste Sätze sein? Keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er nicht mit der Frage gerechnet hat, hast du mich lieber als diese hier? Darauf war er nicht vorbereitet. Wäre ich auch nicht gewesen. Was soll diese Frage? Wo führt sie hin? Was soll ich denn überhaupt sagen? Habe ich Bedenkzeit? Oder muss ich gleich antworten? Kann ich mich erst mal sortieren und überlegen? Sollte ich ausweichend antworten? Herr, woher soll ich wissen, wie lieb die anderen dich haben? Erst dann kann ich dir sagen, ob ich dich lieber habe. Nee, Jesus wäre ihm gleich in die Parade gegrätscht und hätte ihm gesagt, du, ich habe dich etwas gefragt und ich will von dir eine Antwort und keine Ausflüchte. Eine Antwort. Und aus der Tiefe seiner Seele sagt er, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Warum hat er mich das gefragt? Er hätte doch allen Grund gehabt, mich angespitzt in den Boden zu rammen. Und was er dann sagt, geht über meinen Verstand. Weide meine Lämmer. Das ist ein Auftrag. Ich hatte doch zumindest mit Strafarbeit, Zurechtweisung und der Frage, wie willst du denn deine Schuld überhaupt begleichen, gerechnet. Aber weide meine Lämmer? Es ist mir noch nicht klar, was das bedeuten könnte. Da fragt er mich das Gleiche noch einmal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Udo, Sohn des Heinrich Gräßförder, hast du mich lieb? Ja, was soll ich sagen? Hat er mir gerade nicht geglaubt? Was soll ich denn noch mehr sagen, als dass ich ihn liebe? Wenn unsere Frauen oder Freundinnen oder wenn du keine hast, dann merkst du für den Fall, dass du mal eine hast, ein zweites Mal fragen, ob wir sie lieben, dann ist Obacht angesagt. Ich habe das Gefühl, ihr versteht das. Dann geht es ums Ganze. Keine falsche Antwort geben. Aber auch keine, die nur den Ansatz einer Ausflucht zulässt. Sie will das eindeutige und ungeteilte Ja hören. Vorsicht, Falle. Nur Ehrlichkeit zählt. Alles andere spürt sie. So mag es Petrus auch gegangen sein. Nur die grundehrliche Antwort zu seiner Beziehung zu Jesus zählt. Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und diesmal antwortet Jesus ihm, weide meine Schafe, also nicht nur meine Lämmer. Was soll das? Was will er mir sagen? Worauf hinaus läuft das alles? Ich bin glatt überfordert. Ohne dass ich einen klaren Gedanken fassen kann, fragt er mich ein drittes Mal. Und Petrus bricht über dieser empfundenen Zumutung zusammen. Sein Leben saust wie ein Film an ihm vorbei. Seine heldenhaften wie seine schuldbeladenen Momente. Alles aus seinem Leben offenbart sich Jesus. Nichts verschweigt sich. Und es bricht aus ihm heraus. Herr, du weißt alle Dinge, alle Dinge. Alle Dinge, Herr, ich habe dich lieb. Jesus hat ihn liebevoll, klar, eindringlich zu sich selbst geführt sodass Petrus sagen konnte, wie es in einem alten Lied heißt, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Jesus hat ihm, der mit nichts Gutem zu rechnen hatte, die Hand gereicht. Keine billige Gnade, die über alles hinwegwischt. Also mehr als nur auf der Müllkippe etwas abgeladen zu haben, sondern es ist durch intensive Aufarbeitung gegangen. Und das tut gut. Lässt aufatmen, lässt durchatmen. Vergebung befreit. Und hier passiert nicht nur Vergebung, Vergangenheitsbewältigung. Hier geschieht Annahme und Zutrauen in die Fähigkeiten dieses Heißsporns und Versagers. Jesus sieht seine Fähigkeiten und spricht ihm einen Auftrag zu. Weide meine Schafe. Damit ist Petrus wieder im Heute und Jetzt angekommen. Er muss sich nicht verdrücken. Jesus vergibt ihm, stärkt ihn und beauftragt ihn. Ob Petrus das in diesem Moment alles begriffen hat, das ist schwer vorstellbar. Ihr habt euch vielleicht auch die ganze Zeit parallel zu Petrus erlebt. Jesus hat mit Petrus nicht abgerechnet, wie wir das auch für uns erwartet hätten. Er hat ihn durch die wunden Punkte seines Lebens zur Vergebung geführt. Das hat die Frage an ihn und uns, hast du mich lieb, eine Frage, die keine Ausflüchte kennt, bewirkt. Jesus will auch uns vergeben. Beantworte ihm die Frage, hast du ihn lieb? Wenn ja, kommt Neues auf dich zu. Vielleicht kein Weide meine Schafe, wie bei Petrus, der als erster Verantwortlicher für die entstehende Kirche gilt, aber ein Folge mir nach. Nach der Vergangenheitsbewältigung gibt es eine Gegenwartsbewältigung, die im Hier und Jetzt ansteht. Folge mir nach. Was heißt das? Das heißt meist nicht Pastor oder Diakon zu sein, sondern sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen, die Gott dir vor die Füße legt. Und diese Herausforderungen sind eventuell nicht wenige. Und Gott überfordert dich dabei nicht. Nimm das an, was du kannst. Mach nicht das, was du nicht kannst. Du wirst spüren, wofür du ein Händchen hast und wofür nicht. Gott braucht keine Alleskönner, aber er braucht uns, denn er hat sonst ja niemanden. Oder wie Adenauer gesagt hat, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt es nicht. Wenn bei uns heute Arbeitsstellen zu besetzen sind, gibt es sogenannte Assessment-Sitzungen, wo der Bewerber seine Qualifikation, sein Engagement, seine Leitungsqualitäten, seine Leidensfähigkeit, sein Durchhaltevermögen, seine Entscheidungsfreude, seine Zielsicherheit, sein sich nicht vom Ziel abbringen lassen, beweisen soll. Petrus, denke ich, wäre durchgefallen. Wir wahrscheinlich auch. Jesus hält es da eher mit Adenauer. Nehmen Sie den Menschen, wie sie sind. Andere gibt es nicht. So hat Jesus seine Fischer genommen. So nimmt er uns. Und er kann aus uns und mit uns etwas machen. Er kann und will sein Reich bauen mit unseren Unzulänglichkeiten. Wir müssen es nur tun. Jede und jeder von uns an seinem Platz, mit seinen Fähigkeiten, auch du. Und ich, wir besitzen welche, die sich sinnvoll einbringen lassen. Vielleicht kennst du sie schon, sonst entwickle sie. Wie gesagt, folge mir nach. Als Petrus den Ruf Weide meine Lämmer ereilte, war er vielleicht 35 Jahre alt, voller Saft und Kraft, Statt Fische fischen sollte er Menschen fischen und Gottes Gemeinde bauen. Als Fischer hat er wahrscheinlich nicht gewusst, wie er das alles bewerkstelligen sollte. Aber er hat nicht Nein gesagt, sondern den Auftrag angenommen und ist an seiner Aufgabe gewachsen. Nicht, weil er so ein toller Kerl war mit vielen Begabungen, dem niemand mehr was beibringen musste. Diese überhebliche Phase hat er bitter bereut und sich hinter sich lassen dürfen. Jesus hat ihn eingenordet und geerdet. Ich bin in den Schwachen mächtig. Du bist nicht in dir selber mächtig. Ich bin der Chef und du der Ausführende. Ich glaube, dass diese Erfahrung für Petrus elementar wichtig war, dass er nicht alles aus sich selber kann, sondern auch versagt. Aber dass er als Vorarbeiter Jesu kleine und große Dinge bewegen kann. So auch wir, wenn wir uns nicht so gerne auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott. Und dann könnte er wohl noch mehr mit uns anfangen. Soweit zum Hier und Jetzt. Aber interessanterweise macht Jesus auch einen Ausblick in die Zukunft des Petrus. Ich weiß, Petrus, was du alles kannst und tun willst, aber es werden Tage kommen, wo du keine Bäume mehr ausreißen wirst, sondern nur noch Blumen gießen kannst oder Unkraut jäten. Wo deine Gesundheit dich langsam, aber allmählich in deine Schranken weist, wo du nicht mehr selber bestimmst, sondern wo andere dich an die Hand nehmen müssen. Akzeptiere das und nimm das an. Ich weiß, dass dir das schwerfällt, Abschied zu nehmen von Arbeiten, Verantwortungen, Fähigkeiten, die dich mal ausgezeichnet seien. Das wird so sein, auch wenn es dir schwerfällt. Und ich muss für mich sagen, dass mir das verdammt schwerfällt. Selbstbestimmung aus der Hand zu geben oder aus der Hand geben zu müssen. Holger Gleichmann hat mal gesagt, ab 55 können alle zum Seniorenkreis kommen. Das ist schon lange her und ich habe damals für mich gesagt, geht's noch? Ich bin froh und dankbar mit meinen fast 68 Jahren, dass ich soweit noch gut beieinander bin, obwohl ich die ein oder andere Verschleißerscheinung auch schon spüre. Bin halt kein junger Hüpfer mehr. Aber es ist auch gut zu wissen, dass Jesus weiß, dass wir alt werden und wir im Alter Begleitung brauchen. Aber eines wünsche ich von uns niemandem, dass wir so leiden müssen wie Petrus, der wie Jesus zur Kreuzigung geführt wurde. Interessanterweise verschweigt uns diesen Fakt die Bibel nicht. Aber mit düsteren Aussichten will ich nicht enden und das ist auch nicht das Ziel der Begegnung des Petrus mit Jesus. Wichtig bleibt die einfühlsame, klare, nichts beschönigende, aber zielführende und lebensmutmachende Art von Jesus, wie er Petrus vergibt, ihn aufbaut und beauftragt. Davon können wir lernen im Umgang miteinander und dürfen dies auch durch Jesus an uns geschehen lassen. Amen.